habe das rausgesucht, weil Sandro liebt das.
Ja, bitte.
Folge Nummer 83, Grimms Ghetto Gen Z aus der Folge 94, Marky Mark Markmann. Das war in Folge 89, Julia Roberts mit Penis. In Folge 4, Schwarzer Diamant zum Runterkommen. Die Ho-Welt da draußen. Wir sind's wieder. Euer liebster Film- und Serien-Podcast. Ja, Steven Spielberg in absoluter entspannter Manier. Ich freue mich riesig, wieder da zu sein. Wenn ich noch entspannter bin, kacke ich mir ein. Das können wir nicht zulassen.
Ja, auf keinen Fall.
Ich bin einfach wieder da. Hab drei Wochen in der Sonne gelegen und jetzt muss ich den Bums hier nicht retten, weil das ist in hervorragender Art und Weise in der Zwischenzeit abgeliefert worden von Steven, Mo und Sandro. Und bis auf den Mo habe ich die beiden auch hier schon sitzen. Hallo.
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 Ich habe ja in den vergangenen Wochen ein paar Mal so ein bisschen ketzerisch gesagt, du hast deine kleinen Glöckchen irgendwo in Südfrankreich in der Sonne brutzeln lassen. War das so?
Es ist vollkommen korrekt.
Ich wusste es.
Könnte nicht richtiger sein.
In jeder Folge ist er auf deine Eier eingegangen, die gerade irgendwo in Frankreich putzen.
Einmal aber auch an mein Hinterteil, ja, möchte ich dazu sagen, ja.
Muss immer beides dabei sein, vorne und hinten.
Ja, aber das ist auch, ja, das ist gut, das ist wichtig, sowas zu sagen, das muss ausgesprochen werden, das stimmt schon. Aber ich finde es auch jedes Mal wieder toll, wäre auch nicht müde, das zu sagen, wenn man den Luxus hat, dann so seinen eigenen Podcast einfach zu hören, um sich zu unterhalten, das ist schon fantastisch. Und wenn, was noch viel fantastischer ist, wenn dann der eigene Name auch öfter genannt wird. Mhm. Also wenn das für unsere lieben Hörer da draußen, die uns ab und zu mal schreiben, die wir dann hier erwähnen, nur halb so schön ist, dann sollten wir das tunlichst weitermachen, Leute zu erwähnen, weil das ist immer schön. Seinen Namen im Podcast zu hören, den man hört, ist super.
Ja, ich meine früher, ne, also da war das äquivalent dazu, wenn man mal im Fernsehen war oder so. Und jetzt ist man im Podcast. Da wird der Name genannt.
Wir sind im Fernseher drinne.
Berg, warst du schon mal im Fernsehen zu sehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht bei Muldenthal TV. Ich weiß
nicht. Na, dann hast du es geschafft, würde ich sagen.
Ja, ich glaube aber sonst.
Als Wasserleiche, oder?
Sonst nicht. Also doch. Ich war mal im Fernsehen zu sehen und zwar bei einer Folge Schlag den Star, nee, weil ich da im Publikum ja einmal war und man konnte mich im Hintergrund im Publikum sitzen sehen.
Okay,
das hab ich für
nicht.
Berühmte Freunde, krass.
Ja, Wahnsinn.
Ja,
mhm. Nicht schlecht.
Ja, das war bei Materia gegen Freddy Lau, war sogar Schauspielbezug, guck mal an.
Ja, und Sandro, weiß ich, wahrscheinlich bei Rock am Ring oder so, ne, auf der Hauptbühne irgendwann mal, haben wir nur nicht mitbekommen. Also.
Ja, genau, ne? Nee, wahrscheinlich so ein Campingopfer. Weiß bloß nichts mehr davon. Beim Flunkyballspielen genervt. So, weißt du?
Vielleicht das. Aber was ich alles gelernt habe, als ich euch zugehört habe in den Podcast-Folgen, das war richtig gut. Ich habe zum Beispiel einen Begriff, den habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Den hat Sandro ungefähr so oft gesagt wie Mo Ochi in seiner Review. Hat urbar gesagt. Urbar. Hat immer urbar gesagt, als er von Kingsland gesprochen hat, dass er das Gebiet dort urbar machen will. Und ich dachte mir, was ist denn urbar? Habe ich noch nie gehört. Und witzigerweise, Urlaub ist auch die Zeit, wo ich mich versuche, vom Handy zu entwöhnen. Und weißt du, was ich stattdessen mache? Also quasi mein Nikotin-Kaugummi fürs Handy ist Kreuzworträtsel. Und ich hatte genau, ist kein Scheiß, an dem
Nein.
Tag war die Antwort auf eine Frage urbar. Richtig gut.
Geil.
Das ist doch mal eine übernatürliche Verbindung, würde ich sagen.
Ja. Wissen erlangt und angewendet.
Das wenn wir etwas in diese Podcasts packen, dann ist es Kultur und Wissen, würde ich sagen. Ja,
ja, wir haben Bildungsauftrag, das möchte ich immer betonen.
Also Berg Voll. Wird nie wieder in seinem Leben vergessen, was urbar machen bedeutet.
Absolut. Genauso ist das. Und was ich auf jeden Fall noch nachtragen kann, habe ich mir extra aufgeschrieben. Sandro, guck Cobra Kai.
Warte mal, ganz ruhig. Steven
vor allem Karate Kid. Nein, yeah, guck Karate Kid.
Genau.
Es war auch bei mir ja damals so, Steven hatte uns ja alle angesteckt so ein bisschen mit Cobra Kai. Und dann habe ich da auch ja gesagt, ja, ich habe aber auch Karate Kid nie gesehen. Und habe den dann damals geguckt und es hat bei mir auch gut gezündet. Also das muss ich sagen, der hat richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen der erste macht richtig Bock.
Ja, Steven hat mich ja jetzt, also ich habe es ihm ja quasi auch rausgeleiert jetzt, ne? Ich wollte einfach jetzt wissen, was es ist, und jetzt hat er mich ja auch dazu gebracht. Aber Steven, tut mir leid, ich kann den Film nicht gucken. Ich habe schon geschaut, die gibt's leider nirgendwo gerade kostenlos im Stream.
Sind die nicht mehr auf Netflix zu sehen?
Ja, das weiß ich doch nicht. Ich habe doch kein Netflix mehr. Das ist das,
verdammt scheiße.
Nein, ich wollte einfach nur mal deine Argumente gegen dich verwenden. Aber nee, ich habe es versprochen, ich gucke den schon. Ich habe auch Bock drauf. Ich glaube, ich warte einfach auf so einen richtig schönen Sonntag, wo halt noch nichts ansteht, und mache dann gleich ein Double Feature, weil das bietet sich ja an.
Ja.
Berg, und du guckst mal schön Ballerina. Und aber da ja, kannst du aufs Heimkino warten, und da kannst du das Standbild mehr auskosten.
Ja, jetzt machst du mir wieder hier ein Showbie. Nee, ich bin aber froh drüber, dass du so ein gutes Review zu dem Film gebracht hast, weil ja die Befürchtung ja auch schon irgendwo da war, dass es Schrott ist.
Absolut.
Überflüssiger Schrott, den niemand braucht.
Total. Aber das war ja letzte Woche eh das Schöne an unserer Folge, also die Folge, die ich mit Steven hatte, dass wir beide ins Kino gegangen sind mit so, oh Gott, was wird das? Und beide so, wow, was war das? Auch eher nicht so oft mehr heutzutage.
Hm. Ja, auch so geschehen wie auch ein Film, wo alle dachten, ja gut, kann auch Schrott sein, und ist bei Steven und Mo ja als bester Film der Reihe rausgekommen, Final Destination 6.
Oh ja, tatsächlich. Aber ja, nicht nur bei uns, auch bei den Kritikern. Also der hat ja wirklich, der hatte richtig guten Impact, und zu Recht.
Das war auch ein
schönes Special.
Ich wollte gerade sagen, das war ein sehr lustiges Special, vor allem für jemanden, ich weiß nicht, Berg, wie geht's dir? Du hast die auch alle nicht gesehen, oder?
Ich habe den ersten gesehen, glaube ich, und das ist eben ja 1000 Jahre her, also mal rauskam, genau wie irgendwann bei mir. So in der Dreh. Und es fixt mich ehrlich gesagt nicht so an. Ich hatte auch nach der trotz sehr unterhaltsamen Folge auch keinen Bock, das zu gucken, weil es ist einfach nicht so mein Ding. Ich glaube, ich würde einfach random den 6. gucken, wenn er jetzt auf dem Streamer ist, ja.
Das mache ich auch.
Aber sonst muss ich die Reihe mir jetzt nicht reintun. Zumal ich auch diese Anfang 2000er Ästhetik in Filmen ganz schlimm finde.
Ja, vor allem, wenn du die Filme nicht
kennst. Leben die ja so ein bisschen.
Wenn du die Filme nicht kennst, ist das ja einfach nur, war das ein Podcast so? Ich habe den auf den Ohren, gehe gerade spazieren durch die schöne Landschaft und höre mir einfach so Todesursachen an. Lachen über Menschen, die sterben, war das eigentlich betreut.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Plan, einfach nur den 6. zu gucken, weil der hat natürlich überhaupt gar nicht mehr irgendeine 2000er Mief und funktioniert auch, ohne dass man den Rest eigentlich gesehen hat, ziemlich gut. Von daher, guter Plan, Berg, guter Plan.
Ja. Aber jetzt, wo ich gerade drüber spreche, ich habe diesen Podcast gehört, als ich im Urlaub auf dem Weg war und dann auch von dort wieder weg zu einem Ausflug, den wir gemacht haben. Und das bietet sich gerade an. Ihr seid ja so angekotzt davon, dass ich erzähle, wie geil alles war. Ich erzähle euch einfach den Tiefpunkt.
Ja, das ist eine gute Idee.
Den will ich hören. Absoluten
Tiefpunkt. Pass auf, war so, ich versuche mich kurz zu halten. Wir haben dort vieles gemacht und wir haben aber so alles aus eigenem Antrieb und sind so gesucht, ja, das könnten wir machen. Aber einmal sind wir einer Empfehlung gefolgt, und zwar von einer guten Freundin von meiner Frau, die war auch dort im Urlaub und hat gesagt, ja, die eine Bucht, das war so schön, das war mein absolutes Highlight und das war so toll, müsst ihr machen.
Also wahrscheinlich jetzt ehemalige beste Freundin, wenn du so anfängst.
Das ist bestimmt die Bucht von Old gewesen,
nach mir
deswegen
ginge.
Sieht Berg auch so ledrig aus.
Wenn es nach mir ginge. Nee, die Calanque d'Anvo, ja, das ist also eine Bucht in der Nähe von dem Ort Cassis, das ist also so ein Küstenort, der war aber auch schon gut 2 Stunden zu fahren von unserem Domizil weg. Also das war schon mit Aufwand verbunden, und wir wussten, okay, diese Bucht kann man nicht hinfahren, sondern da kann man nur hinwandern oder mit dem Boot hinfahren. Hätten wir mal mit dem Boot das gemacht. Wir sind hingewandert, wussten, die Wanderstrecke ist mindestens 1,5 Stunden Weg. Ja, und mit so Fotografieren und bei 30 Grad sind es dann mal mehr. So, wir haben also, ich kann schon mal sagen, 2,5 Stunden gebraucht bis dahin. Nur hoch und runter, Höhenmeter nach oben, nach unten und nur Schotter, scheiße heiß und Menschenmassen, Völkerwanderung, kann ich dir sagen. Also denkst du, das ist ein harter Weg, da bist du alleine? Nee, gar nicht. Hab noch nie so viele Menschen auf so einen anstrengenden Weg gesehen. Und als wäre das nicht hart genug, du kommst auf dem Weg dahin an 2 anderen Buchten vorbei, die schön sind, die wirklich schön sind. Denkst dir aber, nee, du hast ja die eine empfohlen gekriegt, gehst du bis zu der. Hätten wir das wirklich mal gelassen. Und ich meine, ihr kennt mich, ich war schon viel im Alpenurlaub, ich kenne das, auf Berge steigen, sau anstrengend, und dann bist du aber trotzdem froh, weil du bist oben, du hast irgendwie was geschafft, du hast ein Ziel und du wirst belohnt. Mein Gott, hat sich das nicht gelohnt. Hat sich das nicht gelohnt, sich dorthin zu quälen. Kann ich dir aber sagen, ey. Fürchterlich, Mensch an Mensch, es gab keinen freien Platz, den, wo du irgendwo an dieser Bucht an den Strand gehen konntest. Das Wasser war schweinekalt, obwohl ich so durchgeschwitzt und so komplett kaputt war. Da freust du dich ja über Wasser und denkst dir, ja, wenn es ein bisschen kälter ist, nicht so schlimm. Ich bin rein, hab einen Schwimmzug gemacht und bin umgedreht, weil mir alles weggefroren ist. Es war so schweinekalt, das Wasser in dieser Bucht. Und dann kam ja das Schlimmste, du musstest ja zurück. Und einfach mal für den Rückweg zu beginnen mit 120 Höhenmetern über richtig felsiges Gebiet. Du hast alles. Du hast alles. Wir haben auf dem Rückweg 4 Stunden gebraucht. Das war so brutal. Weil leider, es lag auch noch ein bisschen an meiner reizenden Frau, die hatte leider ein bisschen einen Sonnenstich gekriegt währenddessen und war dann halt wirklich komplett überanstrengend. Und deswegen mussten wir natürlich auch ganz viel Pause machen und versuchen, da irgendwie halbwegs gut durchzukommen. Also das war wirklich der Tiefpunkt, weil ich habe schon wirklich, wie gesagt, viel, viel anstrengende Wanderungen und Sachen gemacht und es hat sich immer gelohnt. Ich konnte noch nie in meinem Leben behaupten, nee, es hat sich nicht gelohnt, jetzt kann ich's. Also es hat sich wirklich hart nicht gelohnt.
Ich mag das, wenn du über deinen Urlaub erzählst, Berg. Richtig wonniges Gefühl jetzt.
Siehste? Nee, ansonsten war ich immer kurz davor, euch ein Video aufzunehmen. Ob es bei euch gerade auch so geil ist wie bei mir? I doubt it.
Das hat aber deine Frau in der Story gemacht, von daher wurde ich da auch getriggert. Aber ich muss sagen, ja, das, was du gerade, die Wanderung zur Albtraumbucht, ja, das da gab's schon weniger Plot, der zu Filmen gemacht wurde. Ja,
ja, das stimmt.
Schön. Und jetzt habe ich wieder gute Laune, Steven.
Ja, ich sag mal, mit so einem Downer, vor allem, ich fand, das klang trotzdem wie eine Errungenschaft, dass du das geschafft hast. Also ich fand's gar nicht so schlimm, also von der Erzählung her.
Ich hätte die Errungenschaft gerne nicht gehabt.
Und vor allem, als du dann über das kalte Wasser geredet hast, das ist ja genau mein Metier, da wäre ich gern mal reingesprungen.
Ey, das war nicht gut. Nee. Naja, aber Steven, du kennst mich eben doch sehr, sehr gut. Deine Analyse im Gespräch mit Sandro war genau richtig. Wenn du halt den ganzen Tag was machst und unternimmst und am Strand bist und irgendeinen Ausflug machst, was machst du abends? Natürlich guckst du irgendwelches Zeug, deswegen habe ich natürlich sau viel geguckt.
Ja, dann fang mal an, dann hau mal raus.
Ja, also ich mache so einen ganz kurzen Blog, so Sachen, die hier schon mal besprochen worden sind. In Folge, warte mal, ich habe das rausgesucht, weil Sandro liebt das.
Ja, bitte.
Ich habe das rausgesucht. In Folge Nummer 83, Grimms Ghetto Gen Z, haben wir schon mal gesprochen.
Es ist einfach cool. Es lohnt sich einfach immer wieder, diese Folgentitel zu kuratieren, allein für diesen Flashback.
Richtig. Ja. Da hat Sandro mit Mo zusammen über Smile 2 gesprochen. Und ich bin ja absolut bei Sandro gewesen, denn ich war vom ersten Teil auch nicht so angetan, im Gegensatz zu Mo, der doch schon eine gewisse Begeisterung dafür hatte. Und ich fand den ersten aber auch nicht besonders. Aber beim zweiten muss ich sagen, der ist wirklich Knaller. Weil man halt wirklich was anderes auch macht, sich viel mehr auf diese Psychokomponente konzentriert. Und der ist natürlich absolut bildgewaltig. Also da haben sie Geld in der Hand genommen und wirklich kameratechnisch, bildkompositorisch, Setpiece-mäßig und im Gegensatz zu Mo fand ich auch die ganzen musikalischen Nummern einfach passend und gut.
Die singen.
Für diesen Film. Da haben sie wirklich was gemacht und diese, eine der besten Szenen des Filmjahres, in dem dieser Film rauskam, ist wirklich, als sie in ihrer Wohnung ist und die ganzen Tänzer auf einmal im Wandschrank stehen und ihr durch den Flur ins Wohnzimmer folgen. Also diese Szene ist absoluter Oberhammer. Das war sowohl creepy als auch sau beeindruckend.
Ja, und das mit der, natürlich mit der Gewichtsscheibe ins Maul. Das hat sich ja auch eingebrannt. Und das Ende ist halt echt geil. Vor allem, weil was du jetzt für Möglichkeiten hast. Muss sagen, jetzt hat mich die Reihe. Jetzt habe ich Bock auf Smile 3.
Ja. Also Smile auf jeden Fall zu empfehlen. Dann habe ich mich natürlich an euer Urteil aus der Folge 94, Marky Mark Markmann, habe ich mich dran gehalten und Fight or Flight geguckt. Schön kompromisslos, Josh Hartnett ist eine coole Sau und was mit so einer Kettensäge in einem Flugzeug alles passieren kann, ist wunderschön anzusehen. Dann habe ich einen Nachtrag zu Die Accountant 2. Hat Mo erst kürzlich erwähnt, dass er da eine sehr gute Zeit im Kino hatte und den ruhigen Gewissens empfehlen kann. Überhaupt nicht. Ich habe den wirklich unterirdisch bewertet, weil ich den einfach scheiße fand. Der hat mir nichts gegeben und ich fand auch im Gegenteil, ich hatte ständig von der ersten Sekunde an das Gefühl, müsste ich den jetzt kennen? Müsste das mir jetzt was sagen? Müsste ich das aus dem Vorfilm noch wissen? Das hat mich fertig gemacht, dieses Gefühl bei dem Film. Und dann muss ich auch sagen, ich fand auch Ben Affleck nah an der Karikatur.
Also hat irgendjemand vor 9 Jahren nur eine Person auf der Welt gesagt, nachdem man die Accountant gesehen hat, also da würde ich gerne noch einen zweiten Teil von sehen. Also sowas völlig, als ich überhaupt gesehen habe, es gibt einen zweiten Teil davon, habe ich mich gefragt, wer produziert denn sowas? Der erste ist schon völlig egal gewesen. Sicherlich kann man den mal anschauen, aber warum soll man denn 9 Jahre später, warum dann, also wenn dann wenigstens 1-2 Jahre direkt danach nochmal einen nachklatschen, dann sind die Leute auch noch frisch. Also ich verstehe den Gedanken dazu überhaupt gar nicht.
Ich denke, das wird so ein Deal gewesen sein. Ben Affleck wird irgendwas mit Amazon da gedreht haben und die wollten das vielleicht machen. Hast du den ersten nochmal gesehen, Berg?
Nee. Weil ich den damals auch nur so ganz gut fand. Aber halt auch komplett vergessenswert.
Genau, ich habe den nämlich komplett vergessen und in meiner Erinnerung ist der immer mit The Town verschmolzen von Ben Affleck. Und ich dachte, wann kommt jetzt Jeremy Renner? Und der kam halt nie. So,
es kam stattdessen John Bernthal, das war ganz cool. Das ist der Einzige, der den Film auf ein gewisses Niveau noch irgendwo heben kann. Nee,
im ersten Teil. Also ich muss sagen, so als Double Feature funktionieren die Filme für mich. Deswegen fand ich Accountant 2 zwar auch egal, muss ich Steven recht geben, also braucht man nicht. Aber ich mag das eigentlich total, wenn du eine Filmreihe hast, die innerhalb der Filme switcht vom Genre. Weil der erste Teil ist halt ja eigentlich ein Assassinenfilm, wo sich am Ende herausstellt, okay, die beiden, die gegeneinander spielen, sind Brüder. Cooler Twist. Und im zweiten Teil gehen die mit diesem Bruder-Trope ja all in und das ist eine Buddy-Cop-Komödie. Dafür ist aber halt Ben Affleck gar nicht mehr dass der Autist ist, spielt halt gar keine Rolle mehr. So, deswegen.
Kaum, ja.
An sich fand ich das cool, weil es super abwechslungsreich ist und der zweite Teil ist aber halt irgendwie nimmt sich halt nicht mehr ernst. Ne? Aber vielleicht ist es genau das, darauf will ich hinaus, was Mo so gut gefallen hat. Dass der so leichtfüßig war.
Wer weiß. Ja, und dann habe ich das eigentlich nur noch mitgebracht, obwohl ich gar nicht viel dazu sagen möchte, damit ich dir sagen kann, das war in Folge 89 Julia Roberts mit Penis. Haben wir gesprochen über Better Man, das Robbie Williams Biopic. Und ich fand den nett. Nur nett. Nix Großartiges. Der Affe ist gut animiert. Das funktioniert auch in der Story super. Und ich mag auch die Musik von Robbie Williams, aber ist jetzt wirklich ein sehr typisches Biopic, der die ganzen normalen Kniffe anwendet und die ganze normale Erzählstruktur. Ja. Und ich würde aber trotzdem sagen, ich halte mich mit einem noch zurück, und zwar, weil Steven das noch gucken muss. Ich habe natürlich, wie du es gesagt hast in einer Folge, Sandro, habe ich The Last of Us Staffel 2 auch geguckt. Und das ist qualitativ wirklich, wirklich gut. Da kann man sich weder über das Set-Design noch über die Machart und die Schauspieler und vor allen Dingen, dass man sieht, dass das wertig ist, kann man sich über alles nicht beschweren. Gibt's vielleicht ein paar andere Sachen, aber ich habe auch diesmal die andere Perspektive, dass ich das Spiel nicht gespielt habe. Da bin ich also quasi jetzt mit dir gleichgezogen, was ja bei der ersten Staffel nicht so war.
Ich bin gespannt. Ich muss das irgendwo nochmal dazwischen schieben oder meine Frau überzeugen, dass wir das als nächstes mit reinnehmen. Mal schauen. Aber das wird zeitnah kommen und dann können wir das nochmal zerpflücken, weil ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was drüber zu reden.
Ja, das sollte man vielleicht eben auch einräumen.
Also das Hauptargument, mit dem man Frauen überzeugen kann, heutzutage was zu gucken, ist eigentlich Pedro Pascal. Musst du vielleicht kurz erwähnen.
In Bezug darauf ist doch deine Sicht völlig verzerrt, weil deine Frau quasi besessen davon ist.
Vielleicht bin ich selber besessen davon. Man weiß es ja nicht.
Mag sein, ich vielleicht auch. Aber das tut dir überhaupt nichts zur Sache.
Ich will gar nicht wissen, was die beiden vorm Fernseher machen, wenn die da beide Pedro Pascal sehen oder wenn wir völlig geil werden.
Ja. So wie es Sophie Passmann in einer ihrer Podcast-Titel genannt hat, Urlaub in Pedro Pascals Oberarm.
Schön. Schön. Wo ich auch richtig geil geworden bin, war Predator Killer. Killer
of Killers. Sorry. Also Respekt für diese Überleitung. Ich weiß, was du meinst. Ich könnte dir nicht mal widersprechen.
Siehst du? Ich habe also was Überleitung angeht, habe ich jetzt einfach viel von Steven gelernt die letzte Zeit. Auf Teufel komm raus, wird es irgendwie gemacht einfach und ich habe es jetzt getan. Und es ist tatsächlich auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, mein einziger Beitrag heute und deswegen werde ich euch gleich beiden alleine miteinander spielen lassen. Hab nämlich noch ein bisschen was vor. Aber das konnte ich mir nicht nehmen, weil es war tatsächlich auch eine Überraschung. Weil, kurz mal einleitend zu Predator Badlands, was ist das eigentlich? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele davon gar nicht gehört haben. Oder Predator, denken, das ist ein ganz anderes.
Wieso sagst du Badlands?
Siehst du, Killer of Killers, dass viele das miteinander verwechseln, so wie ich das auch gerade tue. Denn es wurde nämlich für dieses Jahr ja ein neuer Predator-Film angekündigt, Predator Badlands. Der kommt allerdings erst am 6. November. Und als diese Meldung von Disney dann kam, Disney hat ja mittlerweile die Rechte an Predator, wie auch bei einem Alien-Franchise, haben die so ganz nebenbei in so einem kleinen Nebensatz erwähnt, ja, und so ein Animationsfilm kommt irgendwann auch noch im Sommer, weiter dann sehen. So, hä? Und also als ich das gehört habe, und dann gab es irgendwann einen Trailer, ich halt so gedacht, okay, ist halt Content. Das ist dann sowas wie, weiß ich nicht, Tales of the Jedi hier für Star Wars Universum oder meinetwegen Love, Death and Robots oder irgendwie sowas halt so, ne? Irgendein nettes Gimmick. So, und das erstmal das Predator-Franchise, das ist ja eh so ein komisches. Also das erste ist, glaube ich, sind wir uns einig, ein sehr ikonischer Film. Ich finde, das ist einer der prägenden 80s-Filme, ein Arnie-Actioner, Guys on a Mission Flick, der am Ende zum Survival-Horror-Film wird. Der zweite Teil ist schon wieder so eine Sache. Ich mag den ja mittlerweile sehr, aber das ist ja auch so ein Buddy-Cop-90s-Massaker, der schon ein bisschen trashig auch ist. Und dann gab's ja diese Alien vs. Predator-Sachen, über die hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. Und dann gab's dieses Predators-Remake. Weiß ich auch nicht. The Predator ist auch ganz fies gewesen. Und da würde ich dann jetzt mal einsteigen. Habt ihr denn vor ein paar Jahren Prey gesehen?
Ja.
Nee.
Steven, deine Antwort konnte ich nicht hören.
Ja, ich habe den gesehen und ich fand den tatsächlich sehr gut. Der hat mir total gefallen.
Ah, interessant. Weil ich fand den nämlich nicht so geil eigentlich. Obwohl ich den handwerklich cool fand, war das erstmal für mich so, ich fand den irgendwie doof, weil der halt wieder nichts Neues erzählt hat. Und ich wollte endlich mal so ein bisschen was über die Welt der Predators sehen. Und jetzt habe ich so langsam aber das Gefühl, jetzt, ich weiß, worauf jetzt Dan Trachtenberg, der jetzt den Prey gemacht hat und jetzt auch diesen Animationsfilm und auch Badlands machen wird, so hinaus will. Ich glaube, man hat gelernt, Predator-Mythologie ist eigentlich Bullshit. Wir machen jetzt einfach nur Genrefilme, die an sich schon funktionieren und schmeißen dieses Vieh einfach immer nur in Settings rein. Und eigentlich ist das ein geiles Konzept. Und jetzt durch Predator Killers of Killers, diesen Animations-Anthology-Predator-Film, wird mir das auch klar, dass das eigentlich wirklich sehr gut funktionieren kann. Hier, das ist ein Animationsfilm, wie gesagt, also nicht abschrecken lassen, der ist trotzdem irre brutal, ja, und nicht den Kindern zeigen. Da dreht sich nämlich um drei unterschiedliche Geschichten mit unterschiedlichen Charakteren, angesiedelt in drei unterschiedlichen Zeitepochen auf der Erde. Und im Prinzip ist die Handlung jeweils greift ein Predator an. So, ne? Die erste Geschichte spielt in der Wikingerzeit um so eine Kriegerin mit ihrem Enkelkind auf dem Rachefeldzug. Dann gibt's die zweite Folge sozusagen ist im feudalen Japan. Da hast du einen Samurai und einen Ninja, ne? Die um die Thronfolge streiten und quasi Brüder sind. Und dann hast du noch eine Folge oder noch einen Abschnitt im Zweiten Weltkrieg, wo ein junger Pilot sich quasi mit einem, ja, in einer Art Dogfight mit einem Predator anlegen muss. Und diese Geschichten sind miteinander irgendwie verzahnt. Das muss man ja jetzt nicht vorwegnehmen. So, und ich habe, wie gesagt, nicht nur Content erwartet und ich muss sagen, das ist nicht gehaltvoll, es ist nicht viel Inhalt. Aber ich war dann doch überrascht, wie geil das aussieht, wie viel Liebe zum Detail auch drin lag, weil Predator-Fans können hier sehr viel Symbolik sehen. Es tauchen Waffen immer mal wieder auf, die man aus anderen Teilen kennt, sogar aus den Alien vs. Predator-Filmen. Es gibt eine Klammer, die um das ganze Universum am Ende auch gemacht wird. Also es lohnt, also man merkt halt durchaus auch, dass der Film irgendwie was, also das ist nicht nur etwas, was du ignorieren kannst, sondern das ist schon Teil dieser größeren Erzählung auch. Und es ist halt ein geiles Splattervergnügen, was ich so halt nicht erwartet hätte. Also du hast hier wirklich sehr viel Körperteile und Blutfontänen durchs Bild fliegen. Und deswegen war das ein schöner snackable Content, der hätte für mich auch noch gern länger gehen können und ein bisschen gehaltvoller sein können, was die Charakterausarbeitung angeht. Aber war geil. Also in einem Wort, ne? Ich glaube, Steven, du hast gesagt, du guckst den gerade. Boah, war der geil. Und ich glaube, das fasst es am Ende des Tages gut zusammen.
Also ich sehe es exakt so wie du. Und ich finde, was der Film halt einfach unglaublich clever macht, weil du sagst ja, viel Inhalt ist da letzten Endes nicht drin. Aber du hast halt am Anfang hast du das, was halt im Eis spielt. Dann hast du diesen Wald im feudalen Japan. Dann hast du den Luftkampf. Dann hast du die unterschiedlichen Kills. Du hast die unterschiedlichen Waffen vom Predator. Die haben sich so viel einfallen lassen. Also gerade zum Schluss beim Luftkampf dachte ich immer, und jetzt kommt noch eine neue Waffe. Und jetzt kommt dieses komische Seil. Und dann kommt das Netz. Und dann macht er dieses und jenes. Also da waren viele coole Ideen bei, so dass das zwar von den, selbst die einzelnen Storys, gerade die erste und die zweite, das ist eigentlich ein Spiegelbild, also die zweite ist ein Spiegelbild von der ersten, nur in einer anderen Zeit. Ne? Gerade auch, weil die bekriegen sich erst mit jemand anderen, der Predator beobachtet und am Ende greift der Predator ein und dann kämpfen sie gegeneinander. Also das ist ja, eins und zwei sind da exakt gleich. Dann kommt aber der dritte und weicht das Ganze mit den Flugszenen auf. Und ich dachte so, ja, Flug ist halt nicht so meins, aber haben die dann auch ziemlich cool gemacht. Und dann kommt auch noch die Zusammenführung, die ja dann irgendwie clever das Ganze vereint und nochmal so einen Höhepunkt setzt. Und das fand ich einfach absolut kurzweilig, unterhaltsam, blutig für Action-Fans und für Predator-Fans sowieso eigentlich ein Muss. Und der hat auch sehr viel Zuspruch bekommen.
Ja, und ich muss ja auch sagen, ich verwende jetzt ein Sprichwort, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mal benutze, aber es passt gerade so gut. Ich bin ja zu diesem Film gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Es war ja wirklich so, dass ich gestern noch, vor der Aufnahme heute im Chat, ging das eben so los, wie du es gerade angedeutet hast. Ja, ich gucke übrigens gerade Predators. Ach, ich auch. Der ist ja geil. Und Mo auch so, ja, gucke ich auch noch. Und dann so, Berg, wir haben den alle drei gesehen, bis morgen kriegst du doch hin, geht 80 Minuten los, komm. Und ich so, ja, boah, ich habe Bandprobe und so. Und dann bin ich auch wirklich von Bandprobe dann zu Hause gewesen, geduscht. Und dann dachte ich mir so, oh ja, die 80 Minuten hast du. Dann habe ich mir noch reingezogen, völlig unvorbereitet und hatte absolut Spaß. Also genau wie das ist. Es ist einfach kreativ in diesem Universum. Scheiß was auf Tiefe. Ist einfach genau das, was ich in dieser Predator-Welt auch kenne und was so wahrscheinlich die meisten einfach nur kennen. Weil ich bin ja ein typischer Typ, wenn so eine Reihe ist, die in den 80ern angefangen hast, gucke ich den ersten Film und dann keinen mehr. Ist doch ganz klar. Mache ich immer so. Habe ich bei Rocky auch so gemacht. Bis heute keinen anderen als
Halloween,
den ersten gesehen.
Der weiße Hai und alles.
Ja, genau.
Das zieht sich durch. Komm.
Ja, ja. Gute Aber den ersten Predator hatte ich gesehen, fand ich auch damals ganz gut. War ich zwar auch sehr late to the party, aber macht nichts. Fand ich nicht schlecht. Und was ich über Predator weiß, ist ja, dass das halt einfach Viecher sind, die Bock drauf haben, ihre Beute zu jagen, ne? Was der Name ja auch schon sagt. Und dass die halt ihre Gegner assimilieren, halt in irgendeiner Art und Weise. Technologien, Verhaltensweisen, Kampftaktiken und sowas alles halt aufnehmen. Und das war halt in diesen Epochen halt geil dargestellt hier. Das hat Sinn gemacht und ich fand auch wirklich das Creature-Design richtig cool. Also auch jeder Predator in jeder Geschichte sah irgendwie anders cool aus. Gerade dieses bullige, krasse Viech im ersten, das war schon cool. Und dann dieses etwas Hightech-mäßigere mit den ganzen Gadgets im Japan-Setting bis hin dann zu diesem Pilotenviech im dritten. Das hat schon echt Spaß gemacht und dann kommt ja auch nochmal eine andere Form, die auch ziemlich badass ist. Also das ist schon richtig cool gemacht und ich fand auch, also vor allen Dingen die Wikinger-Geschichte mochte ich sehr, sehr gerne, weil die halt so schön physisch war. Das hat halt wirklich Eindruck hinterlassen, gerade der Kampf auf dem Eis, der war schon echt fett und gerade auch dann der Kill, der war schon wirklich gut mit dem Objekt. Das war schon nicht schlecht. Aber gut gemacht. Also mir hat das echt Spaß gemacht. Den Look mag ich sowieso. Ne, dieses Cell-Shading-mäßige Animationsding, was wir auch aus dem letzten Turtles-Film kennen. Das hat richtig Spaß gemacht. Mochte ich.
Ich habe dazu gelesen, das ist der erste Animationsfilm, der mit der Unreal Engine entwickelt wurde.
Ja, stimmt. Genau. Hatte ich auch gelesen. Ja.
Es ist so eine kleine technische Revolution auch mit in sich birgt. Aber ey, ganz im Ernst, das ist, glaube ich, ein Animationsstil, wo du auch diese Leute, zu denen ich eigentlich auch gehöre, oh nee, Animationsfilm, weiß ich nicht. Doch, Sehe ich. Das macht's. Und vor allem, weil hier ist es ja auch mal so, das hättest du in Live-Action niemals umsetzen können, teilweise. Also deswegen macht das ja auch Sinn, ne? Also diese eine andere Form davon zu nutzen. Ich kann nur sagen, Berg, wenn dir das jetzt so gefallen hat, weil das wusste ich wirklich nicht, du hast, gerade weil du gesagt hast, dass du den ersten gesehen hast, dann würde ich dir auf jeden Fall mal Prey empfehlen als Freitagsfilm. Mhm. Vor allem, ich sag dir jetzt nicht welchen, aber es gibt einen Bezug zu diesem Film. Mhm. Und das wird dir dann sicherlich auch gefallen. Und auch vorausschauend auf Badlands könnte das dann ja jetzt doch eine Reihe sein, die du ein bisschen verfolgst, weil auch da möchte ich nicht zu viel verraten. Der Trailer zeigt es allerdings. Ich sag mal, Disney hat schon gecheckt, dass Alien und Predator im gleichen Universum jetzt spielt. Also von daher lohnt sich das, glaube ich, jetzt auch die neueren Predator-Sachen ein bisschen mit zu verfolgen. Das Schöne ist halt genauso, wie du sagst, so geil Alien, die Filmreihe ist unanfechtbar und das Viech ist auch das geilste der Welt. Aber Xenomorphen sehen halt immer gleich aus, immer gleich geil. Aber das mag ich halt wirklich an den Predators. In jeder Inkarnation, jedem Film hast du halt ein anderes Vieh, was sich immer so ein bisschen an die Umwelt angepasst hat. Und das ist so ein bisschen der USP dieser Reihe. Aber geil.
Ja schön. Fit.
Dann haben wir das abgehakt, so Leute. Solange die Sonne mir noch ins Gesicht scheint, klemme ich jetzt meine reizende Hündin, die hier irgendwo rumliegt und pennt unter den Arm, und gehe jetzt einfach mal spazieren und freue mich auf den Rest, den er hier zusammen fabriziert.
Na, so werden wir es tun. Dann viel Spaß, knuddel deine Hündin von mir.
Mach ich.
Genau. Und bis zum nächsten Mal.
Schönen Gruß an die Erdnuss und bis dann.
Knuddel den Steven von mir, Berg, und ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao.
Tschüssen.
Apropos Knuddeln und Liebe. Du möchtest noch einen kleinen Nachtrag zu einer Serie geben, die schon letztes Mal besprochen wurde. Und ich bin gespannt, ob du da mit uns übereinstimmst.
Ach so, Love, Death and Robots, ja. Total. Also ich hatte auch so ein kleines bisschen Angst. Ich habe das geguckt von Folge zu Folge und dachte mir so, boah, das ist aber nicht doll, bin das nur ich? Habe ich gerade keinen Bock, das zu gucken, oder ist das einfach nicht gut? Und dann habe ich aber eure beiden Reaktionen, die genau gleich waren. Also das hat ja sowas von seinem Mojo verloren. Das ist ja Welten entfernt von dem, was wir eigentlich mal an dieser Serie lieben gelernt haben. Weil ich finde, das ist sicherlich auch aufwendig, und ich will da jetzt keinen der Macher dieser Filme irgendwie auf den Schlips treten und sagen, du hast ja Scheiße abgeliefert, aber das ist halt bestenfalls irgendwie so eine YouTube-Clipshow, finde ich. Also das ist einfach, das wäre auf einem YouTube-Kanal ganz nett, oder dieses Ding mit diesen Haushaltsrobotern, mit diesen Intelligenten, das könnte ich dir reinspielen als nervige Werbung, die du nicht wegdrücken kannst, bevor du das eigentliche YouTube-Video gucken willst. Da hat das seinen Platz, definitiv. Aber das ist wirklich alles nüscht. Das ist alles so wischiwaschi hingeklatscht hier. Habt ihr euren Beitrag, knallt das damit rein. Und es ist auch wirklich so maximal unbefriedigend, dass das alles so ganz kurze Dinger sind. Die sind ja alle so kurz, dass du ja überhaupt keine Tiefe oder irgendwas drin hast. Das Einzige, was mich irgendwie angefasst hat, was ich echt cool fand, war das mit dem Haustier. Also wo diese Söldnerin an diese Leute da mit dem Raumschiff diese Ressource verkaufen will und als im Gegenzug dieses Haustier kriegt. Das fand ich eine ganz nette Idee, aber auch nur, weil ich A, den Animationsstil ganz cool fand, und B, die ganze Atmosphäre, die das erschaffen hat, fand ich cool. Mhm. Also so ihr, was sie sich da für ein Reich gebaut hat mit diesem Raumschiff und alles so düster in diesen Meteoriten, Asteroidenfeld da. Das fand ich irgendwie alles geil gemacht, und auch so ein bisschen die Message mit diesen Tieren und was es damit auf sich hat, das fand ich hinten raus cool. Alles andere fand ich maximal nett, meistens sehr belanglos.
Bei manchen war auf jeden Fall noch mehr Potenzial da. Also ich finde zum Beispiel auch die Folge mit diesem Dinosaurierkampf fand ich halt auch ganz gut gemacht, aber da habe ich mich...
Kackenhässlich.
Ja, kackenhässlich.
Das muss ich wirklich sagen.
Und vor allem, das war dann so eine der Folgen, wo ich dachte, ach, da ist jetzt das Love mit drin, weil da irgendwie zwei halbnackte Frauen mit dabei sind, die irgendwie gegeneinander kämpfen. Und dachte ich so, das ist jetzt also euer Beitrag für Liebe im Titel von Love, Death and Robots oder wie. Da habe ich mich auch ein bisschen verkackeiert gefühlt. Aber davon mal abgesehen, finde ich, dass die Folge ja mit diesen Oberen, die das Ganze als Spektakel sehen und deren Auflehnung gegen die, da hätte man halt mehr draus machen können. Da hätte man wieder so einen gewissen Punch mit reinpacken können, aber das haben sie halt vollkommen verschenkt. So, ne? Und dann gibt's andere Folgen, wie diese absolut seltsame Folge, wo diese Gangs sich zusammentun und gegen diese komischen Riesenbabys kämpfen. Das war
halt so weird.
Ja, es war weird, aber es war halt nur weird, also sonst nichts.
Ja, das stimmt. So. Ja, also ich finde halt eben, was ich so toll fand immer an der Serie war, entweder hattest du Folgen, die wirklich funny waren, die so einen geilen Humor hatten, wie hier Free Robots oder so, einfach einen geilen Humor, oder es war super ikonisch. Man denke nur an die komplett sinnfreie, aber völlig hypnotisierende Folge mit diesen Conquistadore in der letzten Staffel. Weißt du das noch?
Oh, kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern.
Diesen goldbehangenen Wesen, was diesen Ritter da aus diesem See heraus so mit seinen Tanzen irgendwie.
Ja.
Das hatte irgendwie, man weiß bis heute nicht, was sie damit sagen wollten, aber es hat sich bei mir so eingebrannt. Und dann eine meiner Lieblingsfolgen hat Sandro nämlich erwähnt, sogar bei euch war Sima Blue.
Ja.
Mit diesen blauen, das war ja wirklich tiefenphilosophisch. Das fand ich richtig geil. Aber all das fehlt in dieser Staffel. Also die konntest du wirklich ins Grab drücken.
Unglaublich. Weißt du, was auch absolut unglaublich ist?
Was?
Während deiner Abwesenheit habe ich ja eine neue Vorlage für die Folge etabliert, wo du dich immer so ein bisschen gegen gewehrt hast und habe jetzt praktisch mit der Verwechslung der Reihenfolge gezeigt, praktisch dir einen Angriffspunkt gegeben, um mich jetzt direkt nieder zu argumentieren, weil eigentlich wäre erst meine Besprechung gekommen und dann deine, und mein Sales-Argument von der neuen Auflistung ist, dass das absolut bombensicher ist und nicht mehr passieren kann. Super, oder?
Siehste? Naja, aber hat eben nicht geklappt.
Das liegt in dem Fall tatsächlich nur dran, dass ich gerade nicht drauf geguckt habe und einfach dachte, es ist so, wie es ist. Aber man soll ja nicht denken, dafür hat man ja so eine Liste, ne?
Genau, ich habe es live angepasst und jetzt ist alles wieder gut.
Das war sozusagen mein Knockout gerade. Denn exakt diesen habe ich gesehen auf Netflix, ist gerade auf Platz 1, glaube ich, oder war zumindest auf Platz 1 der Filme, was ja nicht immer unbedingt was Besonderes zu bedeuten hat bei Netflix-Filmen. Das war für mich der Auftakt an einem Tag, als ich alleine zu Hause war mit Hund, draußen schlechtes Wetter, habe ich drei dieser 1,5-stündigen Actionreißer geguckt und der gehört halt dazu und hat den Auftakt gemacht. Und worum geht's? Absolut simpel. Es geht um einen ehemaligen MMA-Kämpfer, der jetzt mittlerweile zurückgezogen lebt, weil er vor 3 Jahren versehentlich seinen Gegner im Ring getötet hat.
Und boah, das hat man ja überhaupt noch nie gesehen, so eine Story.
Nein, auf gar keinen Fall. und drei ja
komplett
Jahre,
neu.
3 Jahre später hat die Witwe mit ihrem Sohn, der ihn natürlich hasst, der war damals beim Kampf live dabei, ein Problem. Der ist nämlich verschwunden und er hat irgendwie was mit einer Gang zu tun und er soll ihn dann da rausholen, weil er ja also halt immer noch eine Schuld zu begleichen hat. Und er hat halt natürlich auch damit zu kämpfen und er ist halt völlig, völlig am Boden eigentlich, seitdem das passiert ist. Und was dann passiert ist, er macht sich zusammen mit einer Polizistin, die den Jungen dadurch kennt, dass er als Informant gedient hat. Also der hat sich praktisch in eine Gang eingeschleust in Marseille und das ist irgendwie schiefgegangen. Und jetzt macht er sich halt zusammen mit dieser Polizistin auf, den Sohn dort aus den Klauen dieser Bande zu befreien. Und das ist natürlich eine absolut vergessenswürdige Story, beziehungsweise einfach ein Grundgerüst für das, was man halt an Action oder Kampf hier reinpackt. Und das macht Spaß. Das muss man einfach sagen. Der Typ, das ist tatsächlich ein MMA-Kämpfer. Das ist also kein Schauspieler. Das merkt man ihm auch durchaus an. Das ist jetzt kein Charakter-Mime. Aber ich finde ihn cool. Ich finde, der macht das echt super und er versucht dort halt auch eine gewisse Emotion mit reinzubringen und das klappt. Also von daher war das eine gute Wahl, weil er in den Kämpfen, also die sind schon sehr physisch und auch schön brutal. Also da gibt's eine Kampfszene in einem Club in der Mitte des Films und dann nochmal eine zum Schluss auf einem Polizeirevier. Die sind auf jeden Fall sehr solide inszeniert und mit solchen Filmen kannst du mich halt immer abholen, wenn die einigermaßen solide inszeniert sind. Das ist wie bei dir mit einer okayen oder guten Rom-Com. Ne? Also das, was bei dir die Rom-Coms sind, das sind bei mir halt so eine Actionfilme und
Ich könnte mich jetzt empören, aber ich wäre jetzt gerade exakt mit demselben Beispiel gekommen. Ist wirklich so, ne? Also so ein solider Klopperfilm, da machst du bei Steven gar nichts verkehrt. Und tatsächlich ist das auch keine Art von Film, die ich mir so proaktiv selber anmache und dann gucke. Aber wenn ich die mal sehe, finde ich die meistens auch stabil. Also hatte ich ja auch schon den ein oder anderen Mal in einer Sneak, von denen ich hier berichtet habe. Ich erinnere mich, ich glaube, der einer der letzten war hier dieser Pharang, Schatten der Unterwelt, der übrigens jetzt auf Wow ist, wenn mich nicht alles täuscht. Falls du den noch sehen willst, noch nicht gesehen hast, kannst du dir mal reinziehen. Das kann man machen.
Also das ist einer dieser Filme, der war halt einfach auf einmal da, auf Netflix. Ich habe den gesehen, ich habe das Thumbnail gesehen, ich habe den Titel gesehen, ich habe gesehen, der geht 90 Minuten und habe gesagt, zack, an. Und los und ab die Luzi. Und genau dafür ist das super. Und wie gesagt, davon habe ich noch zwei weitere gesehen. Einen habe ich in dieser Folge noch dabei. Den anderen habe ich aus dieser Folge rausgenommen, weil da kommen noch zwei Filme dazu, die dazugehören, so dass ich das als Triple abfrühstücken kann. Und also K.O., Knockout, auf jeden Fall eine Empfehlung. Also für die Leute, die auf das Genre stehen.
Ja, ballern. Mal. Ich habe dir was mitgebracht. Ich glaube, du bist durchaus empfänglich dafür, denn wir hacken viel auf deutschen Komödien rum, muss man sagen. Oft vollkommen zu Recht, kann ich nicht anders behaupten. Aber manchmal gibt es so ein paar Sachen, die haben ihre Daseinsberechtigung. Und was heißt Daseinsberechtigung? Ich fange mal so an. Damals gab es den französischen Film Der Vorname. Den hatte ich damals auch gesehen, als er noch komplett unbekannt war und fand den großartig. Der ist auch grandios. Und von diesem Film gibt es das deutsche Remake sozusagen, Der Vorname, mit Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz hauptsächlich in den Rollen. Und der hat Schelte gekriegt und ich fand ihn eigentlich auch nicht so geil, obwohl ich sagen muss, der ist halt so werksgetreu. Klar, dass ich mir gesagt habe, ich kenne doch das Original, das ist dann halt besser. So, und ich brauche das Deutsche nicht. Ich fand aber trotzdem, muss zugeben, die haben das gut gemacht. Und die haben halt auch gerade die Gags, die sie vom Original abweichend geändert haben, die haben sie halt auf Christoph Maria Herbst sehr umgemünzt und das hat super gepasst. Und ich glaube, so ungefähr ist es bei dem, was ich jetzt mitgebracht habe, auch. Ein Fest fürs Leben heißt das deutsche Remake, das Original heißt Das Leben ein Fest. Ist auch ein französisches, eine französische Komödie von den Machern von Ziemlich Beste Freunde. Und ich glaube, das ist ein Knüller. Das Ding. Ich habe es nicht gesehen, aber ich denke mal, wenn das nach der gleichen Formel so abläuft, dann ist das bestimmt richtig cool und charmant. Jetzt haben wir hier die deutsche Variante davon, wieder mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle. Und das ist eine schöne Geschichte, die einen ganz guten Humor hat. Und für dich als Bonbon, da ist Marc Hosemann mit drin. Was kann man also gucken?
Jetzt hast du mich. Gut. Jetzt hast du mich.
Ja. Worum geht's da? Christoph Maria Herbst hat eine Hochzeitsplaneragentur, die schon für auch ein bisschen edlere Sachen ausgerichtet ist und der hat halt auf so einem aufwendigen Schlosslandsitz für so einen, ja, so einen adligen Arsch da so eine Hochzeit zu arrangieren, wo alles passen muss, wo ganz viele Sonderwünsche sind, wo alles piekfein sein soll, wo das Personal irgendwelche herrschaftlichen Roben tragen muss, so als Lakaien sollen die dann dazu rumlaufen und da muss ganz viel passieren und natürlich, gutes Personal ist schlecht zu kriegen, sein Team ist auch alle irgendwie so ein paar Knalltüten, die immer mal Scheiße bauen, die aber alle ein gutes Herz haben und die ihm alle auf der Nase rumtanzen und er muss versuchen, irgendwie alles an diesem Tag zusammenzuhalten, obwohl eigentlich alles schief geht, es passieren dauernd Pannen, sein ganzes Geschäft steht ständig auf dem Spiel. Eigentlich spielt er auch mit den Gedanken, das Ding zu verkaufen und an dem Abend soll jemand kommen, der sich das angucken will, um ihm ein Angebot zu machen. Seine Frau lässt sich gerade irgendwie von ihm scheiden. Also das ist alles unter keinem guten Stern. Es ist sehr, sehr chaotisch, es geht viel schief. Also sind eigentlich die ganzen Zutaten da, dass es einfach eine spritzige Komödie wird. Christoph Maria Herbst macht das super, den mag ich halt einfach. Und alle anderen machen einen guten Job. Die kleinen Nebenfiguren sind gut. Es sind ein paar gute Running Gags drin. Es gibt halt eine Figur, die finde ich so geil. Ich glaube, das ist ein Koch. Und die sagen das alle auch zu ihm. Er sagt dann immer das, was alle schon wissen oder was alle gerade gesagt haben, völlig überflüssig. Und das macht er halt wirklich in Szenen, wo du denkst, ja, okay, geil. Und dann kommt er halt noch um die Ecke und sagt nochmal exakt das. Das ist schon witzig gemacht, ein guter Running Gag. Also ein Fest fürs Leben kann man auch gerade auf Wow sehen. Fand ich echt nett. Also es ist wirklich ein cooler Film, kurzweilig für so einen regnerischen Sonntagnachmittag. Allenfalls jedenfalls gut geeignet und von daher kann ich eigentlich empfehlen.
Ja, ich bin ja auch, ich sag mal, immer skeptisch, was so deutsche Produktionen anbelangt. Und ich muss auch mittlerweile sagen, so bei Christoph Maria Herbst bin ich mir manchmal auch nicht mehr so ganz sicher, ob da noch so oft Qualität hintersteht, wie das früher vielleicht mal der Fall war.
Und da hast du nicht Contra gesehen.
Wieso?
Guter Film, sehr guter Film.
Okay, ja, da habe ich, glaube ich, auch so Gemischtes gehört, beziehungsweise der war ja auch so von der Kritik so ganz gut, aber auch nicht überragend aufgenommen worden. Aber
ich mochte den sehr.
Aber ich glaube, dir sagt doch auch wahrscheinlich das Thema und die Art und Weise, wie er agiert, ja wahrscheinlich einfach zu.
Ja, das kann schon sein. Aber ich fand den auch wirklich gut gemacht. Ein intelligenter Film, auf jeden Fall.
Ja, also was auf jeden Fall schon mal auffällig ist für diese Folge, wir haben hier sehr viele internationale Produktionen dabei. Also wir hatten natürlich USA schon am Start, dann K.O. ist ein französischer Film, Ein Fest fürs Leben ist ein deutscher und jetzt kommt vielleicht, ich weiß es gar nicht, die erste niederländische Produktion. Hatten wir ja schon mal was Niederländisches?
Boah, das müsste ich mal nachforschen.
New Kids Turbo.
Ich glaube, den hatten wir noch nicht in der Folge.
Nee, aber das wäre jetzt, oder ist das überhaupt niederländisch oder ist das belgisch? Das ist ja auch, ne, kann man immer schnell durcheinander werfen.
Ist niederländisch, doch, würde ich sagen.
Naja, auf jeden Fall, jetzt, was, wo du wahrscheinlich beim Titel auch schon wieder sagst, was für ein beschissener Titel und dann die Thematik sagt dir natürlich auch überhaupt gar nicht zu. Aber vielleicht kann ich dich trotzdem ein bisschen anfixen. Und zwar geht es um Fußballeltern. Absolut bekloppter Titel. Aber betitelt einfach auch exakt das, worum es geht. Also wir befinden uns im Amateurfußball der Kleinen und wer schon mal dabei war, ja, wenn, keine Ahnung, die G- oder die F-Jugend am Wochenende spielt und dabei die Eltern am Spielfeldrand beobachtet, der kann sich ungefähr vorstellen, worum sich diese Serie drehen könnte. Denn dort gibt es sehr viele Eltern, die sich dann in das Spiel einmischen und den Trainer machen oder den Trainer anmotzen und aus dieser, ich sag mal, ja auch relativ simplen Grundidee kann man ja durchaus was stricken. Und das hat die Serie gemacht. Also es geht um eine Mutter, Lillian heißt sie, die ihren Sohn Levi in eine neue Fußball-Jugendmannschaft unterbringen möchte und findet sich dann inmitten einer Gruppe von eben solchen Eltern wieder, die halt immer wieder versuchen, das eigentliche Spielgeschehen mit ihren egoistischen Dingen zu überschatten oder ihr Kind in den Vordergrund zu stellen. Und dabei muss man sagen, auch wenn Lillian im Vordergrund steht, gibt's halt einen Charakter, bei dem ich am Anfang dachte, Alter, wenn die ganze Zeit so ist, dreh ich durch, macht die mich wahnsinnig, genauso wie sie auch in der Serie alle wahnsinnig macht, und zwar Marenka. Marenka ist eine völlig überdrehte, lautstarke Hippie-Tante, die eine überengagierte Teamleiterin ist und dort die WhatsApp-Gruppe leitet und auch nie versteht, wenn ihr was gesagt wird. Also die hat überhaupt gar kein soziales Gefühl dafür, wenn ihr so subtile Hinweise gegeben werden. Und das macht... Also am Anfang dachte ich halt wirklich, das ist eine absolute Karikatur von der Figur. Und wenn man das dann aber mal annimmt und sich darauf einlässt, hat die so viele lustige Szenen. Und die hat mich dann irgendwann total abgeholt, weil ich fand die halt lustig, vor allem weil ihr Sohn halt auch so einer ist, wie man sich das halt von so einer Hippie-Tante vorstellt, der eigentlich gar nicht Fußball spielen will, sondern wahrscheinlich irgendwie eher im Jugendtheater oder irgendwo... in der Tanzgruppe besser aufgehoben wäre, wenn er da irgendwie als Vogel über den Platz springt. Das ist schon ganz lustig. Und dann kommt noch dazu, dass ihr Mann Wietze halt auch so ein dicker alter Hippie ist, der dann immer mal den Linienrichter macht. Und die beiden sind auf jeden Fall schon ein ganz guter Grund, da mal reinzuschalten. Also mir hat das Spaß gemacht. Generell halt einfach diese Thematik hat mich irgendwie angesprochen, weil als ehemaliger Grundschullehrer weiß ich halt, dass nicht die Kinder das Problem sind, sondern oftmals die Eltern, und das wird halt hier aufgegriffen und das macht irgendwie Spaß. Ich kann, glaube ich, verstehen, wenn der ein oder andere sagt, das ist nichts für mich oder das ist nicht meine Art von Serie, vor allem, weil es halt auch, das ist halt wie eine TV-Serie gedreht. Also das ist absolut überhaupt nicht hochwertig. Das sieht aus wie eine Vorabend-ZDF-Serie, so, ne? Und darauf muss man dann schon ein bisschen gefasst sein. Aber ich fand die kurzweilig. Das sind 6 Folgen. 30 Minuten habe ich an 2 Tagen weggelutscht. Also eine Hälfte davon schon an dem Tag, wo ich die anderen 3 Filme geguckt habe.
Ja, ja. Nee, das klingt jetzt auch harmlos, ne? Es ist, glaube ich, das tut jetzt nicht weh, wenn man da gerade so als Essensserie vielleicht so nebenbei so wegballern. Das kann man schon, glaube ich, ganz gut machen.
Ja, und vor allem nur noch mal einmal ganz kurz zum Abschluss. Ich finde, die Serie hätte noch besser sein können, wenn sie die eigentlichen schon tragisch angelegte Figur von Marenka noch ein bisschen mehr aufgegriffen hätte, weil also die struggelt halt schon damit, dass ihr Kind dort halt nicht angenommen wird und dass sie sich halt nicht so richtig artikulieren kann und das auch alles nicht versteht. Und das wird so angedeutet. Und schon auch mal aufgegriffen, aber ich finde, da hätte man auch noch mal so einen emotionalen Impact leisten können, der die Serie noch besser gemacht hätte. Das nur noch mal ganz kurz zum Abschluss. Und das soll es dann auch gewesen sein mit der Hektik, die Marenka verbreitet. weil die haben wir sicherlich auch jetzt bei dir noch mal. Vor allem in der ersten Folge von The Bear.
Ja. Und ich habe das, glaube ich, nicht nochmal großspurig angekündigt, bevor ich in Urlaub gegangen bin, aber ich hatte es irgendwann mal vor nicht allzu langer Zeit fallen lassen, dass ich das definitiv gucken werde und dass ich das wahrscheinlich im Urlaub vielleicht, wenn ich die Ruhe habe, dann machen will. Und um auch Sandro nochmal abzuholen, wir haben also über The Bear auch schon in der Vergangenheit gesprochen. Das erste Mal ist schon eine ganze Weile her, nämlich in Folge 4 Schwarzer Diamant zum Runterkommen hat Sandro das selber mitgebracht. Er hatte das nämlich als erster von uns gesehen und war ja damals wirklich nicht so angetan. Er konnte mit diesem Stress nicht umgehen. Und dann irgendwann mal kam es ja mal dazu, dass du das dann gesehen hattest. Und hattest in Folge Nummer 81 allerhand Ferkeleien darüber gesprochen und warst ja voll des Lobes. Und dann habe ich damals auch geäußert, ich guck das. Und wahrscheinlich, wenn ich im Urlaub Zeit habe, will ich die 3 Staffeln in 2 Wochen weglutschen. Habe ich gemacht. bietet sich ja auch wirklich an, weil die Folgen sind ja auch nicht überlang. Das guckt sich wirklich ziemlich weg. Und ich verstehe auf eine Art total, warum das so einen Riesenerfolg hat und auf eine Art so ein bisschen nicht. Ich drösel das mal auf. The Bear. Ich liebe die Thematik und ich finde die Schauspieler geil und Jeremy Allen White ist sowieso der geilste Typ. So. Und ich liebe Filme, die irgendwas mit Essen machen. Das feiere ich ja total ab. The Menu hat bei mir 10 von 10. Diverse andere Filme über Sterneküche oder irgendwas finde ich auch immer gut. Deswegen wusste ich, dass mich das gar nicht stören wird. Und es stört mich auch gar nicht. Ich liebe das, wenn die Folgen in der Küche sind, die sich alle anschreien und da, um da irgendwas geschissen zu kriegen. Das finde ich mega. Das Einzige, was mich in Staffel 1 ein bisschen gestört hat, ist wirklich, dass dann, also beim ersten Mal, wo die sich richtig anranzen in der Küche, sind 2 kurz davor zu kündigen, wo ich mir sage, sag mal, habt ihr euren Beruf verstanden oder was? Also das fand ich ein bisschen, dachte ich mir auch, ach komm ey, jetzt nimm mal den Finger aus der Mumu. Was ist mit dir nicht richtig? Du arbeitest in der Küche, da wird nun mal auch einfach mal ein rauer Ton herrschen, das ist nun mal so. Ja, das ist also in dieser Serie über den Sternekoch, der dann also die Sandwichbude von seinem verstorbenen Bruder erbt, unverhofft, und die dann halt eben zu neuen Glanz verhelfen möchte. Und das ist interessant. Und ich weiß auch, was die Stärke ist, was die Leute so mögen. So diese Kombination aus, A, sind die Folgen nicht so überlang. Ich glaube, das gefällt vielen. B, konzentriert sich die Serie nicht auf zu viele Themen. Ich glaube, die ist sehr in seinem Chaos sehr fokussiert in dem, was sie erzählen möchte, also vor allen Dingen auch im Ergebnis, worauf es hinausläuft. Und dann sind es natürlich die Schauspieler und diese professionelle Machart des Ganzen. Und ich finde auch, jede Folge ist irgendwie eine Wundertüte. Du weißt vor keiner Folge so richtig, was dir erzählerisch jetzt geboten wird. Und das hält's total interessant. Das hat auch was sehr Experimentielles. Und das finde ich ganz cool. Was mich so ein bisschen gestört hat, Es tänzelt aber auch schon sehr lange ums selbe. Also ich finde, ich sehe keine klare Trennung zwischen Staffel 2 und 3, die erzählt im Grunde genommen dasselbe, nur mit dem Unterschied, ja, ab der dritten, ja, läuft es dann richtig los und bei der zweiten bereiten sie es vor, aber so richtig erzählerisch gehört das auch eigentlich in eine Staffel, kannst du das so in einer Staffel erzählen. Das weiß ich jetzt nicht, wie sich das so anfühlt, wenn du halt wirklich drauf gewartet hast, so ein Jahr, dann ist das vielleicht nochmal anders, aber wenn du so im Einrutsch durchguckst, fehlt so ein bisschen die Trennschärfe irgendwie dazwischen. Es ist sau faszinierend. Es ist für mich nicht das absolute Nonplusultra, was in meine Top 5 der besten Serien, die ich je gesehen habe, hochgeschnellt ist, was ich erhofft hatte. Das ist es nicht. Aber es hat eine unverkennbare Sogwirkung, die absolut funktioniert. Und ich habe das jetzt zum besten Zeitpunkt gemacht, weil noch diesen Monat kriegen wir Staffel 4.
Auf jeden Fall. Also, wir müssen es ja einfach immer wieder sagen, das ist halt ein sehr subjektives Sujet, in dem wir uns hier bewegen, ja. Und jeder hat da so seine eigenen Eindrücke. Ich hatte es ja letztens schon mal gesagt, ne, The White Lotus hat ja bei mir überhaupt nicht gezündet. Bei dir ist das sofort eine der Top-Serien geworden. Ich würde jetzt, glaube ich, bei mir auch nicht sagen, dass sie in den Top 5 landet, aber ich finde sie schon echt ziemlich gut. Und es ist halt auch eine Serie, die für mich mindestens 4 10-von-10 Folgen hat, die bei mir absolut hängen geblieben sind. Also es ist bei mir in der ersten Staffel die
vorletzte wahrscheinlich,
die, mit die dem vorletzte, One-Shot. Genau, die One-Shot-Folge. Dann in der zweiten Staffel sind das direkt Back-to-Back das Weihnachtsfest und danach Forks, wo Richie in dem Restaurant das Praktikum macht.
Forks richtig stark, ja. Richtig geil. Was ich sagen muss, stimmt, dass die einzige Folge, die bei mir Stress verursacht hat, ist die Weihnachtsfolge. Also da war ich wirklich hart genervt. Ich konnte es nicht ertragen, weil die auch so lang ist.
Ja,
das ist die eine Folge, die wirklich lang ist und die konnte ich kaum ertragen.
Aber ich kann das absolut nachvollziehen, aber ich fand das so faszinierend, wie das aus dem Ruder läuft. Also wie es von Anfang an einfach immer mehr und immer mehr wurde und das ist ja so absurd, wie das eigentlich eskaliert.
Der Payoff ist wirklich gut in der Folge. Das muss ich sagen. So sehr ich vorher echt gedacht habe, boah, wann ist das vorbei? Ich kann das nicht mehr aushalten. Ist der Payoff, wo es dann hinausläuft, drauf echt gut. Gerade das Gespräch zwischen Carmi und seinem Bruder ist richtig gut. Und auch Bob Odenkirks Moment, wo er mal richtig ausrasten kann, ist auch wirklich geil. Und gerade auch die Conclusio, wie sich alles auflöst mit dem Auto am Ende, das ist schon gut. Also der Payoff der Folge ist deutlich besser, als sie ertragen zu müssen.
Du hast schon einen Punkt. Aber ich muss auch sagen, und das ist ja auch einer der Charaktere, der das Ganze mit den Drive reinbringt, diesen Chaos-Drive, ist halt Jamie Lee Curtis. Die ist halt so gut in dieser Rolle als nervende Mutter. Also
ja, das macht sie schon richtig gut, ne?
Ja, ja. Und dann für mich tatsächlich auch noch die erste Folge der dritten Staffel.
Ja, meine 10 von 10. Das ist die beste für mich gewesen. Die fand ich großartig.
Die hat mich so reingesogen, weil man merkt das gar nicht so richtig, wie man reingesogen wird, weil irgendwann fragt man sich so, was passiert hier eigentlich? Diese Musik, die kommt immer wieder und die hat sowas total Verträumtes, Fantasievolles und greift nochmal so viele Dinge auf und man schwelgt so in den Szenen und am Ende dachte ich nur, was habe ich hier eigentlich gerade geschaut? Das war total geil.
Ja, fand ich auch total großartig und ich sag dir, warum die so gut ist. Na? Die ist genauso gut, die wirkt wie ein absolut billiger Rückblick, aber die zeigt dir genau das, was du immer nur erzählt bekommen hast, was du nie gesehen hast. Das ist so ein geschickter Rückblick. Du siehst die Vergangenheit, die du eigentlich kennst, kriegst es nochmal erzählt, aber diesmal kriegst du die Bilder dazu geliefert. Und das macht es so großartig.
Gute Analyse, Berg.
Ja. Ich bin fasziniert, definitiv. Es ist großartig gemacht und ich glaube einfach, das kommt so gut an, weil es eben so ein bisschen fuck off, unkonventionell und in die Fresse ist. So, und ich glaube, das gefällt vielen.
Sehr, sehr, sehr gut. Das ist kann ich perfekt anknüpfen hier. Also fuck off in die Fresse, ab zum Gegenangriff. Ja. Jetzt gibt's die Kontraattacke. So heißt der Film nämlich im Original. Ich habe gesagt, wir sind heute international. Deswegen habe ich euch auch noch direkt einen mexikanischen Action-Knaller mitgebracht. War auch, als er rauskam, auf Netflix auf Platz 1 in mehreren Ländern. Ob das in Deutschland war, das weiß ich jetzt nicht genau, aber in einigen Ländern auch auf Platz 1. Auch nach 80 Minuten kommt der Abspann und in der Zwischenzeit haben wir einfach gesehen, wie fünf Freunde einer Spezialeinheit ein Drogenkartell fertig machen. Zack, bumm, der Film. Ja, man könnte jetzt noch sagen, der Anführer der Truppe, der hilft einer Frau und deren Tochter, die gerade von der besagten Gangstergruppe hops genommen werden wollen, weil die aus Versehen zufällig ein Massengrab entdeckt haben. Das kriegt er halt mit, greift ein, und weil noch ein, zwei andere aus seiner Truppe dabei sind und das auf offener Straße ist, können dann auch die korrupten Bullen da halt nichts gegen machen und greifen nicht ein. Und so kann er halt zumindest in diesem Moment die Gangstergruppe stellen. Und das finden die natürlich nicht so geil und setzen dann einen Angriff auf ihn, und die Truppe, die dann angegriffen wird, die muss sich im Wald verschanzen und dann zum Schluss in einem Haus, und dann gibt's halt den Gegenangriff, wobei das für mich eigentlich kein Gegenangriff ist, weil eigentlich werden sie angegriffen und müssen sich verteidigen. Deswegen ist der Name eigentlich irgendwie an den Haaren herbeigezogen, finde ich nicht so passend. Aber das ist der Film. Also du hast ein Action-Piece am Anfang, wo er die Gruppe zerlegt, du hast ein Action-Piece in der Mitte, wo sie im Wald angegriffen werden, und dann hast ein Action-Piece am Ende in einem Haus, das hat so ein bisschen, ja, so ganz leicht A-Team-Flair, und das war's. Das ist der Film. Das sind coole Dudes, die den schaut man gern zu. Man glaubt denen, dass das eine eingeschworene Truppe ist, dass die Bock auf ihren Job haben. Das ist so ein bisschen, man frönt schon diesem Soldatentum und dass die so ihre Ehre haben und für ihren Job stehen. Das ist so ein bisschen das, was man vielleicht nicht so geil finden kann. Auf der anderen Seite, ich meine, die machen halt ein Drogenkartell fertig. Ich meine, die haben es halt auch verdient. Also von daher passt das dann schon wieder. Der ist schon ganz blutig auch. Es gibt so eine Szene, da hat's bei mir auch mal kurz gekribbelt, weil ich so dachte, oh ey, wenn ich mir das so vorstelle, dass sowas halt echt passiert. Weil einer von denen ist halt auch gleichzeitig der Sanitäter oder ist halt auch ein Arzt. Und da wird halt einer angeschossen und da suppt's aus dem Oberschenkel. Und der nimmt dann halt so eine Mullbinde und stopft die halt mit dem Finger in die Wunde rein. Das war schon ganz schön eklig. Ja, und ansonsten halt viel, viel Geballer, ein bisschen Granaten-Action, ein bisschen Hand-to-Hand-Combat. Enttäuschend ist der Endkampf. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Da war dann so ein bisschen bei all dem, was man davor gesehen hat, so, da hätte ich mir mehr erwartet. Aber ansonsten, nach, ich glaube, 78 Minuten ist der rum und ich hatte meinen Spaß. Also so. Für diese Filme ist diese Länge einfach perfekt, weil viel mehr will der halt am Ende auch nicht erzählen. Und von daher passt das. Man hat seinen Spaß gehabt und gut ist.
Man sollte vermeiden, auch da zu viel zu erzählen bei solchen Actionfilmen. Das ist nicht gut. Genau. Das lenkt unnötig ab von der Keilerei, die da stattfindet. Das wollen wir alle nicht. Und wenn du sowas sagst, wenn es in Filmen so um Männer geht, die um die Ehre kämpfen, habe ich jetzt, wenn ich das höre, habe ich immer Wolfgang M. Schmidt auf meiner Schulter sitzen in seiner Kritik zu The Bike Riders, wo er sagt, ja, die Männer kämpfen um die Ehre. Also um nichts. Das hat sich mir so eingebrannt. Das ist so ein starkes Statement. Das finde ich richtig gut. Ja.
Na gut, aber genau. In dem Fall muss man ja nicht so, also sie kämpfen um ihre Ehre als Soldaten, um ihren Job zu erledigen, und haben natürlich hier schon was, um das es dann halt letzten Endes geht. Ich glaube, bei The Bike Riders, da verstehe ich dieses Zitat zu 100%. aber ganz lustig, dass du es hier nochmal aufgeworfen hast.
Ja, gut, von mexikanischer Klopperei zu so ein bisschen so ein Downer. Das war ein Film, der ist, glaube ich, dieses Jahr ins Kino gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar Freud jenseits des Glaubens mit Sir Anthony Hopkins in der Hauptrolle als Dr. Freud. Und dieser Film, da habe ich einen Trailer gesehen. Und ich fand den Trailer richtig gut, weil der mir so rüberkam wie so ein Kammerspiel. Dass quasi Sigmund Freud, der zum Zeitpunkt des Films quasi auf seiner Lebensstation in London ist, ist geflohen aus dem kriegerischen Europa, also oder aus dem europäischen Festland nach England geflohen, um dort eben Verfolgung und sowas zu entgehen. Und ist jetzt mittlerweile schon an Krebs erkrankt. Er hat ja Mundhöhlenkrebs gehabt. Sieht da so in seinem Haus so ein bisschen vor sich hin und wird halt immer besucht von irgendwelchen Dozenten, Professoren, irgendwas, die mit ihm über Gott und die Welt philosophieren. Und er erwartet an einem Tag Besuch von einem, ein Apologeten. Habe ich auch noch nie gehört, das Wort. Also ein Apologet.
Berg, so viele neue Wörter, die du gelernt hast in letzter Zeit.
Ja, also quasi jemand, der den christlichen Glauben verteidigt. Ja. Mhm. Und das ist kein geringerer in dem Film als C.S. Lewis, den wir kennen als den Autor von den Chroniken von Narnia. Mhm. Und das ist nicht faktenbasiert. Es kann aber vermutet werden, dass es dieses Treffen gegeben hat zwischen C.S. Lewis und Sigmund Freud, weil überliefert ist auf jeden Fall, dass jemand aus dem Umfeld von, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, was das war, von Oxford oder so, dass irgend so ein Oxford-Professor ihn besucht hat. Und das könnte der gewesen sein. Und gerade das Gedankenspiel ist ja spannend, weil eben Sigmund Freud absolut ablehnend gegenüber dem Glauben ist, den kirchlichen Glauben, den religiösen Glauben, und er einer der größten Verteidiger des Glaubens ist und die sich dann eben im Streitgespräch sozusagen dann unterhalten. Der C.S. Lewis wird verkörpert von Matthew Goode, den ich sehr, sehr mag seit der grandiosen Serie The Offer, wo er den Studiochef spielt. Das ist wirklich gut gespielt. Auch Anthony Hopkins macht das als Freud, als kauziger, eigensinniger Grummelbär, Psychiater, brillantes Genie, alles in einem, irgendwie macht er das richtig gut. Aber der Film funktioniert nicht. Mhm. Der funktioniert nicht, weil es kommt kein so richtiger Fluss zustande. Denn im Gegensatz zu dem ich dachte, dass es ein Kammerspiel ist, ist es das halt gar nicht. Es wird ständig durchbrochen von Szenen, die eben außerhalb dieser Wohnung und des Gesprächs stattfinden. Die unterbrechen das Gespräch auch immer mal und einer geht mal raus mit dem Hund spazieren und dann macht er irgendwas anderes und dann telefoniert er mit jemanden und dann wird noch so eine Side-Story mit der Tochter von Sigmund Freud reingestreut, die Zeit ihres Lebens lesbisch war und sich auch nie so richtig geoutet hat mit ihrer Partnerin vom Vater und das immer vorhatte und damit so ein bisschen hadert. Dann ist diese Kriegsthematik, die schwelt auch immer im Hintergrund. Es gibt auch immer mal Bombenalarm. Also da sind so Haufen Dinger reingeschmissen. Also es ist irgendwie so ein gefühltes Plotmonster, obwohl die sich halt einfach mutig hätten sein können und sich konzentrieren auf Anthony Hopkins und Matthew Goode in einem Raum, in einem philosophischen Gespräch als Kammerspiel. Das hätte funktioniert. Aber so, dass die das hier nicht machen und dadurch die Gespräche, so kurz wie diese Fetzen, die du kriegst, immer sind, gar nicht in die Tiefe gehen können, funktioniert halt das ganze Konstrukt für mich nicht. Und das finde ich total schade, weil es einfach gut besetzt ist und es sieht auch gut ausgestattet aus. Der Drehort ist ganz cool. Aber es will sich überhaupt kein Fluss einstellen. Und das macht den Film kaputt für mich.
Also, Freud war ja durchaus schon das ein oder andere Mal Thema von Filmen und Serien. Und auch wenn er natürlich eine absolut schillernde Figur in der Psychologie ist, ist das tatsächlich so ein Charakter, der mich überhaupt gar nicht anspricht. Und ich wusste auch nicht genau, worum es in dem Film geht. Ich wusste, dass er existiert. Als du jetzt gesagt hast, dass es da diese Konfrontation zwischen ihm und halt dem Apologeten gibt, da habe ich dann so ein bisschen aufgehört und dachte, das könnte dann schon interessant sein. Und ich habe mir, als du das erzählt hast mit diesen ganzen Subplots, habe ich mir exakt das gedacht, was du dann auch daraus geschlussfolgert hast. Man hätte, ohne dass ich es jetzt gesehen habe, aber ich folge einfach mal deiner Einschätzung. Ich kann mir super vorstellen, dass das als reines Kammerspiel mit perfekt geschliffenen Dialogen absolut gut funktionieren hätte können.
Ja, natürlich hat das dann ein intellektuelles Niveau, wo du nun wirklich keine Masse mehr mit abholst. Das muss man dazu sagen. Das ist wirklich schwere Kost. Und dem Ganzen dann auf dem Niveau, wie die beiden sich wahrscheinlich noch unterhalten hätten, zu folgen, das fällt sogar uns schwer, die sich vielleicht mit sowas auch schon mal auseinandergesetzt haben. Aber nichtsdestotrotz wäre es der Sache einfach dienlicher.
Und ich habe auch die ganze Zeit überlegt, woher ich den Matthew Goody, Goat,
Goody,
Goody, Goody, Goody, Goody, woher ich den kenne, weil ich gucke in das Gesicht und denke, irgendwo kennst du doch den Herr, der hat den Ozymandias bei Watchmen gespielt.
Ach, guck mal an, ja. Super charismatischer Dude, mag ich total gerne. Also der war bei The Offer, war der absolutes Gold. Da habe ich den geliebt. War richtig gut. Aber ja, also ich habe mich auf den Film total gefreut. Ich wäre sogar fast ins Kino gegangen damals. Ich glaube, der kam dieses Jahr irgendwo im Februar ins Kino. Und ich fand den Trailer so großartig, dass ich mir gedacht habe, nee, das guckst du dir an. Also gerade auch, wenn hier Anthony Hopkins mal aus der Versenkung kommt und sagt, ich spiele hier so eine Rolle. Dann dachte ich mir schon, dass man sich das angucken sollte und bin dann doch sehr enttäuscht jetzt rausgegangen. Es ist jetzt kein wahnsinnig schlechter Film, das will ich jetzt nicht sagen, aber der hätte viel besser sein können.
Und jetzt stell dir mal vor, du wärst dazu ins Kino gegangen, da wärst du nicht mal mit einem blauen Auge davon gekommen, sondern mit einem rot unterlaufenen.
Ja, das. Ich werde jetzt live Zeuge dessen, was Sandro angedeutet hat, und ich bin beeindruckt.
Ja, das ist immer geil, weißt du, wenn ich merke, dass deine Besprechung zu Ende geht, dann achte ich auf jedes Wort, wo ich irgendwie anknüpfen könnte. Das macht total Spaß auch. Reißt mich natürlich ein Stück weit aus, falls du mich nochmal irgendwas fragst, aber ja.
Das stimmt, ja. Ich habe auch deiner Überleitung zum Opfer habe ich auch einen Gedanken, den ich vorhin hatte, noch extra ad acta gelassen.
Oh, das ist also wirklich, du ordnest dich hier dem großen Ganzen und dem Unterhaltungswert für die Leute da draußen unter, das finde ich klasse.
So sieht's aus.
Apropos Unterhaltungswert, also Red Eye ist eine Serie aus dem Jahr 2024, also gibt's schon länger, als die auf Netflix aufploppte, da hatte ich schon Interesse, weil das halt so ein typisches Genre ist, das mir halt immer zusagt. Also alles, was in einem Flugzeug spielt, ist irgendwie schon mal geil. Habe ich irgendwie immer Bock drauf. Ich weiß nicht wieso, das ist so wie mit, es gibt ja auch tatsächlich schon den Film mit Cillian Murphy und ist das Jodie Foster ist in dem anderen, in Flight Plane, glaube ich, die Hauptrolle. Ja. Ne? Und bei Red Eye ist das irgendwer anders, der damit spielt. Also komischerweise gibt es also schon einen Flugzeugfilm, der auch Red Eye heißt. Und jetzt haben wir hier also eine Serie, bei dem es um einen Arzt geht. Matthew Nolan heißt er. Und er ist auf einer Reise in Peking und wird dann fälschlicherweise, als er zurückreist, des Mordes bezichtigt an einer jungen Chinesin und wird einfach direkt wieder zurückgeschickt. Also er wird im Niemandsland des Flughafens von London abgefangen, ist also noch nicht auf britischem Territorium. Und weil das Ganze natürlich politische Verstrickungen mit sich trägt, die dort im Hintergrund schon schwelen, muss er dann direkt zurückgeschickt werden und soll ausgeliefert werden. Und da wird eine junge britisch-chinesische Polizistin ausgewählt, die ihn zurückbringen soll. Natürlich kein Zufall, dass sie das machen soll. Und sie ist natürlich völlig davon überzeugt, dass er schuldig ist und er sagt, er ist aber unschuldig. Und dann passiert genau das, was man von dieser Ausgangssituation erwartet. Erstmal gibt's natürlich noch andere Charaktere an Bord, bei denen man auch immer so denkt, ah, die sind zwielichtig, sind die auf seiner Seite oder sind die auf einer anderen Seite? Sind die vielleicht auf gar keiner Seite? Und dann versucht er natürlich, seine Unschuld zu beweisen und sie so langsam auf seine Seite zu ziehen. Und das passiert dann auch und das ist auf jeden Fall clever geschrieben. Das ist auch an der ein oder anderen Stelle, wo man so sagt, na, okay, gut, hier muss man mit der Logik auch schon mal so zwei Augen zudrücken. Aber ich finde halt so vom Miteinander und von den Ankerpunkten der Story, wo man sagt, okay, jetzt zweifelt sie so langsam und jetzt ist sie dann auch auf seiner Seite, das passt schon. Und auch dieser Komplott, der sich dann entspinnt, das macht schon Spaß, dem zu folgen, auch wenn, ich sag mal so, den ein oder anderen, der dann auf der Seite der Bösen ist, das kann man schon erahnen. Ist jetzt nicht so, dass man da als erfahrener Gucker irgendwie noch hinters Licht geführt werden kann. Auch ganz spannend, es gibt dann eine Verbindung auch zum Boden, also zu jemanden, der halt unten dann die beiden unterstützt. Das ist eine MI5-Agentin, die dort halt mit reingezogen wird. Und das MI6 ist dann auch noch mit am Start. Also alles irgendwie sehr vielschichtig. Und dann hast du auf der anderen Seite noch der Chinesen. Und das ist halt so ein typischer Polit-Thriller-Plot, der sich dann entwickelt. Warum hat mir das jetzt so gut gefallen? Also wegen den Hauptdarstellern. Sowohl Richard Armitage, der hier den Matthew Nolan spielt, der ist super. Ich weiß auch gar nicht genau, ob ich den irgendwoher so richtig kenne. Er sieht auf jeden Fall aus wie der verschollene Bruder von David Tennant und spielt auch, ich würde sagen, fast ähnlich gut. Und dann haben wir Jing Lucy, die DC Hannah Lee spielt. Und die beiden haben mir einfach super gut in den Rollen gefallen. Also das ist eine kurzweilige, gute Serie, wo man an der einen oder anderen Stelle mal ein Logikauge zudrücken muss. Aber wenn man das macht, dann wird man sehr, sehr gut unterhalten.
Ja, na klar. Es ist eben manchmal so, wenn du Schauspieler und Figuren hast, die dir was geben, dann kann man über vieles hinwegsehen. Ja, die können, wenn diese sowas tragen, dann guckt man da gerne zu.
Ja, also ich merke, klingt, du bist jetzt nicht vollkommen angefixt und rennst gleich hier zum Fernseher, um das zu schauen, aber...
Also ich sag mal so, wenn es ein Film wäre, würde ich es wahrscheinlich gucken. Mhm. Als Serie ist jetzt so, glaube ich nicht, dass es so großartig ist, dass es mich jetzt über die ganzen Folgen jetzt bringen würde. Ich finde es nicht uninteressant, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es würde sich für mich nicht lohnen, so eine ganze Serie extra deswegen zu gucken.
Also du hast dort auf jeden Fall einen ganz guten Riecher, weil meine Frau hat das ein oder andere Mal gesagt, für sie zieht es sich etwas. Also ich glaube tatsächlich auch, wenn man das richtig tight in einen guten, knackigen 2-Stunden-Film gepackt hätte, hätte das auch funktionieren können. Hätte es nicht unbedingt das gebraucht hier als Serie. Was ich aber sagen kann, es wird anscheinend noch eine 2. Staffel geben.
Ja, das sehe ich ja auch gerade. Ich habe es auch mal aufgemacht, um einfach mal zu wissen, weil ich nämlich was anderes dachte, so mit Serie und Flugzeug und so. Da habe ich irgendwie, kam ich so bei Manifest raus. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. War auch mal eine Zeit lang sehr, sehr beliebt auf Netflix.
Tatsächlich haben wir mal angefangen, das zu gucken und wir fanden es auch gar nicht schlecht. Und ich würde es auch gern weiter gucken. Das Problem ist, dass die Staffeln unendlich viele Folgen haben. Also ich glaube, es gibt irgendwie 80 Folgen oder so für die ganze Serie. Aber was mich bei der total anfixt, das zu gucken, die wird relativ gut, aber nicht überragend durchweg bewertet, wenn man auf IMDb guckt. Aber die beste Folge ist die letzte. Und das ist sowas, da will ich unbedingt wissen, warum das so ist.
Ich müsste mal meine Frau fragen, ob sie es komplett gesehen hat. Weil ich weiß nämlich, ich hatte nämlich keine Lust, das zu gucken, weil ich nämlich vorher auch, glaube ich, gesehen habe, wie viele Folgen das sind. Da dachte ich mir, nee, ohne mich. Und da hatte nämlich meine Frau das geschaut. Und ich glaube, die war, die hatte das, ich glaube, als sie eine OP hatte und dann zu Hause krankgeschrieben war, ich glaube, da hat sie das so ziemlich durchgebinged. Und da hat sie, glaube ich, mindestens 2 oder 3 Staffeln geguckt. Muss ich sie mal fragen, ob sie das fertig geschaut hatte.
Eruier das mal und dann gib da mal eine Rückmeldung da.
Ja, muss ich mal machen.
Bin ich auf jeden Fall gespannt. Es ist, also dieses klaustrophobische Gefühl, ja, was man ja durchaus an einem Flugzeug haben kann. Vielleicht kannst du das jetzt irgendwie in dem Kammerspiel hier als Highlight der Folge nochmal bei deinem letzten einbringen.
Ja, ja, also klaustrophobische Gefühle hat man bei dem Film jetzt nicht.
Ah, verdammt.
Aber
ich wusste nur, dass es ein Kammerspiel ist.
Richtig. Er ist das Kammerspiel, was ich bei Freud nicht bekommen habe. Und okay. Zwar habe ich den Film Daddy-O geguckt, eine total dummer Titel übrigens, aber ich verstehe, wo der herkommt. Daddy-O, eine Nacht in New York, und das ist ein Kammerspiel, nur in einem Taxi auf dem Weg vom Flughafen zum Zielort mit nur 2 Schauspielern, und zwar Dakota Johnson und Sean Penn.
Also der Titel sagt mir absolut gar nichts, und jetzt sehe ich hier nebenbei den Trailer laufen und da klingelt was. Also ich habe den Trailer definitiv gesehen gehabt, als der rauskam, 100%ig. Mhm.
Kann sein. Ist, glaube ich, auch nicht ganz taufrisch. Hast du gerade dort vor Augen, von wann der ist?
2023.
2023, na gut, also trotzdem relativ neu. Und ja, das stimmt, es ist auch so ein bisschen, man merkt ja auch so ein bisschen auf, weil da spielt Sean Penn mit, und so oft lässt er sich ja auch nicht mehr so sehen in Filmen. Gibt's ja nicht mehr so viel, glaube ich, bei ihm. Dakota Johnson kennen wir im Gegenzug dazu natürlich sehr gut. Die hat schon einiges verzapft, unter anderem Madame Web. Aber Alter, das ist wirklich einer der unterhaltsamsten, schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Das muss ich wirklich sagen. Der ist durchweg so bescheuert, dass es eigentlich schon wieder nur Spaß macht. Eigentlich muss ich den mal wieder gucken. Das ist wirklich, Madame Web, es ist so ein Ding für sich. Naja, aber man weiß ja auch trotzdem, mal jetzt Spaß beiseite, dass ich ein großer Fan von Dakota Johnson bin. Ich finde, die kann wirklich viel, wenn die gute Rollen hat, wo sie auch spielen darf und soll. Das kann man ja nicht absprechen, finde ich. Und das ist auch in diesem Film so. Und die ganze Konstellation ist interessant in dem Film. Und im Vorgespräch heute hat mich Sandro gefragt, ist der gut? Ich konnte ihm irgendwie so ad hoc keine Antwort geben, weil ich bis jetzt noch nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Also Ausgangssituation ist folgende. Wir haben also die Situation, die von Dakota Johnson gespielte junge Frau mit dem Namen, wie heißt sie hier? Achso, die hat gar keinen Namen. Nee,
Girlie.
Girlie. Die wird einfach nur Girlie genannt. Die kommt am Flughafen an, ruft sich ein Taxi und der Taxifahrer ist Sean Penn. Der heißt Clark. Und sie ist auf jeden Fall eine sehr interessante junge Frau, weil sie von natürlich optisch und auch von Sean Penn so eingeschätzt wird, ja, so eine typische, eben so eine typische Girlie, die den ganzen Tag am Handy hängt und nur in ihrer Instagram-Welt lebt und sowas. Aber er, dadurch, dass er ja so Erfahrungen mit Menschen hat, stellt er ganz, ganz schnell fest, ohne mit ihr überhaupt zu reden, dass er sich wohl irrt und findet sie total interessant und kommt mit ihr ins Gespräch und sie findet das auch, sie ist sehr empfänglich dafür, sich zu unterhalten, weil sie eben gerade nicht irgendwie am Handy hängen will oder irgendwas anderes machen will und findet den auch total sympathisch und dann fangen die ein Gespräch an. Und die kommen halt von so oberflächlichen Sachen, ne, weil sie lebt jetzt schon fast 10 Jahre in New York und er merkt das, dass sie schon zwar länger New Yorkerin ist, aber nicht von hier kommt und so. Und das kriegt er so, das wird so ein bisschen analysiert an so Kleinigkeiten. Warum ist das jetzt so? Und dieses Gespräch hin und her ist schon ziemlich spannend, aber immer noch oberflächlich. Und das fängt dann so langsam an, Tiefe zu kriegen. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich irgendwie schwierig fand. Den musst du, glaube ich, einfach so ein bisschen annehmen. Das Gespräch geht dann in die Richtung, dass er, weil er ist ja deutlich älter als sie, ihr erklärt, wie Männer Frauen wie sie sehen. Und das Gespräch kriegt dann so ein bisschen so einen schmuddeligen, toxischen Männlichkeitstouch. Ohne, dass er so ist. Aber er sagt, dass die meisten Kerle einfach so ticken, und sie sich bitte davor in Acht nehmen soll und dass er früher auch so war. Und da ist die Grenze zwischen, ja, ich sag dir das, aber ich bin nicht so und ja, eigentlich bin ich doch so, die verschwimmt irgendwie immer so ein bisschen. Und das fand ich an dem Film manchmal ein bisschen schwer anzunehmen, dass ich mir denke, okay, sie fühlt sich doch noch relativ wohl dafür, dass es sich in mir schon irgendwie alles zusammenzieht. Also das Gespräch ist teilweise ein bisschen unangenehm, so. Aber nicht im guten Sinne, sondern so ein bisschen im Sinne von, wo ich mir denke, oh Mädel, steig aus. Ist doch jetzt, willst du dir das wirklich antun? Aber es erklärt sich dann auch so ein bisschen, er trifft so auch so ein bisschen wunden Punkt bei ihr. Und dann geht es so ein bisschen um ihr Privatleben und wie sie gerade so zu Männern steht und was sie so mit Männern durch hat und was sie gerade so am Laufen hat und hinterfragt sich und ihre Beziehung, ihre menschlichen Beziehungen so ein bisschen und da sticht er eben so rein mit seinen erst oberflächlich wirkenden Fragen. Also das Gespräch verstehe ich schon, wie das so zustande kommt. Ich muss das erstmal so ein bisschen zwanghaft annehmen, um das so nachvollziehen zu können. Dann ist es aber auch gut, weil es ist gut gefilmt, es ist für das geringe Setting schon sehr abwechslungsreich, wie man Momente und Perspektiven einnimmt in diesem Taxi. Das ist schon gut gemacht. Beide sind sympathisch, beide sind super Schauspieler, die das auch schon mehr als oft unter Beweis gestellt haben. Von daher ist das ein echt interessantes Ding. Ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen anders, wie er das so wahrnimmt. Gerade so thematisch.
Ja, Mensch. Ja, ich weiß gar nicht, was ich daraus machen soll, ehrlich gesagt. Weil normalerweise bin ich für sowas eigentlich auch ganz, ganz gern zu haben. Also Kammerspiele mag ich natürlich auch gerne. Wenn das natürlich sowas ist wie hier, wo es ja dann auch irgendwie um ernste Thematiken eigentlich geht, dann sind die Dialoge ja schon wichtig. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob ich das, wie du es beschrieben hast, halt so dann auch annehmen kann. Das ist dann halt so ein bisschen...
Lass mich hier mal, also erstmal als Anhaltspunkt, ich habe dem Film eine 7,5 gegeben. Das ist gut.
Ja.
Das ist gut und der ist auch gut. Das Problem ist, glaube ich, über was sie sich so unterhalten. Das klingt, wenn er ihr so pseudomäßig die Welt mansplaint, das klingt so absolut klischeemäßig und so küchenphilosophisch. Also oder küchenpsychologisch. Du denkst immer, ja, das liegt doch total auf der Hand und ja, das ist doch so abgedroschen und ja, aber eigentlich ist es das ja auch und ich erwarte ja nicht von einem New Yorker Taxifahrer und irgendeiner random Frau, die sich in einem Taxi unterhalten, tiefen philosophische Gespräche wie zwischen Sigmund Freud und C.S. Lewis. Also den Anspruch kann ich ja nicht haben, ernsthaft. Obwohl ich mich immer mal bei den Gedanken ertappt habe, naja, also ein bisschen tiefer gehend und ein bisschen fundierter könnt ihr schon reden, aber dann dachte ich mir, na gut, aber was sind das für zwei Figuren? Es ist logisch, dass das natürlich auch so ein bisschen alles an der Oberfläche bleibt und dass die Erkenntnisse natürlich so ein bisschen trivial anmuten, aber ich glaube, das ist auch nur logisch. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, na, eigentlich kann ich das im Film nicht vorwerfen, weil es ist ja eigentlich absolut stringent, was die Ausgangssituation der Figuren angeht.
Aber was will denn der Film dann am Ende sagen? Was will der denn ausdrücken? Das ist mir jetzt irgendwie noch nicht so klar.
Ja, da wirfst du eine interessante Frage auf.
Ja.
Im Grunde genommen ist es einfach eine Begegnung zweier Fremder, die sich eben aus einem ganz normalen, oberflächlichen Gespräch in ein sehr, sehr tiefes Gespräch und auch eine gewisse Verbundenheit untereinander dann reden und sich dann natürlich logischerweise einfach wieder auseinandergehen, wenn er sie an seinem Ziel abgesetzt hat.
Hm.
Das ist eigentlich auch was ich mag. So dieses Menschen sind in eine Situation geworfen und ganz natürlich endet diese Situation irgendwann logischerweise, dass die dann nicht weitergeht. Und das macht eigentlich auch viel Sinn, dass das so passiert. Und das ist irgendwie auf eine Art unbefriedigend, aber eigentlich auch total konsequent.
Ja, spannend. Also ich bin irgendwie, ehrlich gesagt, wie du, so ein bisschen jetzt hin und her gerissen. Also du hast gesagt, du bist hin und her gerissen, weil du nicht weißt, wie du den irgendwie einschätzen sollst. Und ich bin hin und her gerissen, ob das was ist, was ich mir angucken würde. Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Du hast auch mit deinem Erklärungs- oder dein Hilfeversuch eben das nicht leichter gemacht.
Ja, ich weiß, es ist mir auch aufgefallen, aber am Ende des Tages habe ich hier eine 7,5 vergeben. Das ist wirklich gut für einen Film. Das ist ein Film, der ist nicht makellos, aber der ist einfach wirklich gut und den würde ich auch im Zweifel vielleicht nochmal gucken sogar. Und ich meine, Kammerspiele mögen wir, die beiden Schauspieler sind super, die magst du eigentlich ja beide auch. Deswegen ja. Kann man sich trauen. Und lang ist der auch nicht.
Ja, okay, jetzt hast du mich. Komm, jetzt bin ich am Start.
Der auch nicht. Der geht 100 Minuten.
Och, das ist zu lang. Tut mir leid, da bin ich raus. 90 Minuten, das ist meine Schmerzgrenze. Ach, außer bei Karate Kid, da darf es länger sein.
Das stimmt, ja, haben wir auch gelernt.
Ja, ich würde sagen, hinten kackt die Ende Gelände. Diese Folge haben wir sicher in den Hafen eingefahren und können den Anker setzen, um jetzt das Deck zu räumen.
Ja, und das müssen wir einfach in internationaler Manier machen. So viele Nationalitäten der Filme, die wir hier am Start hatten, müssen wir auch die Abschlussgrußformel, die müssen wir hier anpassen. Ich habe das mal rausgesucht hier, ja. Wir haben auf Wiedersehen, wir haben Barbel, tot ziens, au revoir, hasta luego oder adios und goodbye haben wir. Das haben wir da eigentlich alles abgedeckt, was wir hier auch dabei hatten.
Und Goodbye sogar in dem Sinne sogar doppelt, weil das habe ich eben gar nicht erzählt. Red Eye ist eine Produktion aus Großbritannien. Also das ist heute wirklich sehr, sehr divers, was die Länder anbelangt.
Siehste. Deswegen, darauf konzentrieren wir uns und sagen einfach Tschüss, Ciao und Goodbye.
Bleibt spoilerfrei. Hasta luego.
Adios. Chantos.